Wir müssen auch lernen, zur Ruhe zu kommen und erkennen, dass er Gott ist. Wir müssen das lernen, wir müssen eine Kultur erschaffen, die uns hilft, eine Kultur, die uns hilft, einfach seine Schönheit zu erkennen, seine Herrlichkeit zu erkennen. Ich bringe öfter dieses Beispiel, wenn du im Museum bist und ein Kunstwerk betrachtest. Es ist unmöglich im Hektik, es ist unmöglich beim Essen, beim Frühstücken, bei Kaffee trinken, bei Klatschen, zu erkennen, der Stil des Meisters, dieses Ausmaß, wie grandios ist dieses Kunstwerk. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen eine geistliche Ruhe und Stille, um zu erkennen, dass er wunderbar ist, dass er herrlich ist. Wir müssen unsere Sorgen zur Seite schieben, unsere Schmerzen vielleicht vergessen. Unsere Probleme, wir sollen ihm erlauben, Gott zu sein in unserer Mitte. Gott zu sein in deinem Leben. Gott zu sein heute und jetzt. Wir müssen lernen, als Gemeinde ihm näher zu kommen. Das ist eine Kunst. David konnte das. Er wusste, was auf dem Herz des Vaters ist. Er schreibt von dieser Nähe, er schreibt von diesen überwältigenden Eindrücken, Erfahrungen, wie wunderbar und herrlich Gott ist. Halleluja. Danke dir, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus. Wahrhaftig, das geht jetzt um ihn allein, um Jesus. Es geht um Jesus allein, es geht um ihn. Und ich bitte, dass du mich hilfst, einfach dein Kanal zu sein, dein Sprachrohr zu sein, und verfälscht das Weitergeben, was ich auf dem Herzen habe. Herr, ermögliche, dass ich unverfälscht dein Evangelium predige und dein Sohn offenbart wird und verherrlicht wird in unserer Mitte. Denn das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Er ist dieses Brot, was wir so dringend brauchen, wo wir Hunger haben, wo wir verhungert sind, am Verzweifeln. Wir suchen nach Kraft in dieser Welt, wir suchen nach verschiedenen Methoden und nach Macht. Und wir gehen an ihm vorbei, der ist König aller Könige und Herrscher aller Herrscher. Halleluja. So hilf mir durch deine Gnade. Amen. Letzte Woche habe ich wieder mal diese Gedanken über Anbetung. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Es geht um Anbetung. Es gibt dieses Phänomen bei Christen. Du fragst, liebst du Gott? Er antwortet, ja, ich glaube an Gott. Entschuldigung, aber ich habe dich nicht gefragt, ob du an Gott glaubst. Ich frage dich, ob du ihn liebst. Ich frage dich, nach was für einen Wert er für dich darstellt. Ein Wert. Wert für dein Leben. Es geht um Anbetung heute. Und ich möchte jetzt einen Text aus Römer 1 vom 19 bis 23. Schauen wir mal. Der Text ist schwierig, würde ich sagen, ist typisch Paulus. Ihr werdet das mir zustimmen, wenn wir das mal gehört haben. Okay, ab 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, dann sein unsichtbares Wesen, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihm ihre Gedanken in nichtige Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Es reicht bis 24. Seht ihr, wir verstehen nicht genau, um was das geht. Ne? Das ist schwierig zu begreifen eigentlich. Ne? Nicht so ganz deutlich. Aber aus dem Text fällt mir auf, drei Schwerpunkte. Zuerst, mir fällt es auf, wie wichtig, dass wir tragen Verantwortung für unsere Erkenntnis. Erkenntnis Gottes bringt mit sich eine gewisse Verantwortung in dein Leben. Anders gesagt, du kannst nicht sagen, ich habe Gott erkannt und danach ihn einfach ignorieren. Du kannst nicht sagen, ich habe von Gott eine Erleuchtung, eine Erkenntnis bekommen und danach leben, so wie du willst. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus und ich gehe meinen Weg. Das ist, funktioniert nicht. Ich sage immer, geistliche Welt ist real. Geistliche Welt ist real und das ist kein Ort für einen Spaziergang. Du kannst nicht in der geistlichen Welt tun, was du willst. Du kannst nicht in der geistlichen Welt nach links mal gehen, nach rechts gehen. Du kannst nicht sagen, ich habe einen besseren Weg in den Himmel. Ich habe meinen eigenen Weg zum Gott hin. Die Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Weg. Dieser Weg hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Und du kannst nicht in der geistlichen Welt tun, was du willst. Einmal nach links spazieren, einmal nach rechts spazieren. Die Bibel sagt noch dazu, dieser Weg ist ganz schmal. Und dieser Weg ist ganz leicht zu verlassen. Freunde, wie immer wieder muss ich betonen, die Definition für Sünde. Sünde bedeutet nicht diese ganzen grausamen Werke wie Fremdgehen, Ehebruch, Lüge und Tod und Betrug. Sünde ist dieser Gedanke, ich kann ohne Gott schaffen. Ich komme gut ohne Gott zurecht, weil ich so klug bin, weil ich so attraktiv bin, weil ich Muskeln habe, weil ich Beziehungen habe, weil ich Geld habe, weil ich alles, das mir leisten kann. Ich kann ohne Gott. Mein Freund, wart mal ab. Gottlosigkeit, wenn Paulus spricht von Gottlosigkeit, er meint nicht Menschen, die Gott ignorieren, die ungläubig sind. Er spricht Gottlosigkeit. Gottlose sind diejenigen, die an Gott sehr wohl glauben, aber dennoch entscheiden, ihre eigenen Wege zu gehen. Das ist Gottlosigkeit. Zweitens, was mir wichtig ist bei diesem komplizierten, typisch Paulusen Text. Zweitens, dennoch, trotz allem, Gott gibt uns eine Chance, Möglichkeit, freie Entscheidung zu treffen. Er gibt uns freie Wahl, zu entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Sogar nachdem wir ihn erkannt haben, wir haben freie Wahl von ihm zu entscheiden. Entscheide ich ihm anbeten oder entscheide ich ihm nicht anbeten? Einmal hat mir Gott etwas gesagt. Ich kann alles. Ich kann dich segnen, ich kann dich heilen, ich kann dich weise machen. Eins kann ich nicht. Ich kann dich nicht dazu bringen, mich zu lieben. Mich anzubeten. Anbetung, und darum geht es heute, ist Ausdruck unserer Gefühle zu Gott. Anbetung ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Durch Anbetung, wir sehen das noch im Alten Testament, in der Anbetung, Menschen kamen zu Gott in seine Nähe ganz nah. Sie könnten ihn erleben, sie könnten ihn sehen, sie könnten ihn genießen. Darum denke ich, Gott kann nicht und ehrlich gesagt, er will nicht uns dazu bringen und zwingen, ihm anzubeten, ihm zu lieben. Gott sucht sich ein Volk. Gott sucht Kinder. Gott will solche Kinder haben, die Entscheidungen treffen, freiwillig ihm anbeten und lobpreisen. Und nicht aus dem Grund, weil es Zeit kommt, in die Gemeinde auszustehen und Hände hochzuhalten. Nicht, weil sie etwas von ihm bekommen wollen dafür. Nicht, weil sie Angst vor ihm haben. Nicht, weil sie ihre religiöse Pflicht das ist. Nur aus einem einzigen Grund, weil sie einfach ihm lieben, weil sie einfach wollen ihm anbeten. Und drittens, was mir wichtig geworden ist, dennoch diese Entscheidung, diese fatale Entscheidung, Gott zu ignorieren, trotzdem, dass du ihn kennst, trotzdem, dass du immer hörst von Gott und du entscheidest, ihn zu ignorieren, ihm nicht anbeten, bringt eine sehr negative Folge in unser Leben. Wenn wir weiterlesen, ab 26, 23, gleiche Passage in Römer 1, ist es keine lange Liste. Da geht es um Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Neid und Streit und die ganze Mist, mit dem diese Welt und leider Kirchen gefüllt sind. Das alles ist sehr weit verbreitet. Und die Folge ist, weil Menschen haben Gott ignoriert. Folge ist, dass sie ihn erkannt haben und nicht ihm bedankt haben. Verstehst du, du kannst in der Kirche sitzen sehr wohl und du denkst, dass du bist ein frommer Mann, weil du heute da bist. Du kannst in der Kirche sitzen und alles mitbekommen und alles bekommen, was Gott für seine Kinder hat und Segnung und Wiederherstellung und finanzielle Segen und gute Seelsorge und alles, das kannst du bekommen. Aber ein Problem, wenn du undankbar bist. Undankbar bist. Und ich habe so gefühlt, dass moderne Christen viele Dinge, viele, was sie da sehen, was sie bekommen, nehmen selbstverständlich. Selbstverständlich ist Predigt am Sonntag, selbstverständlich ist Lobpreis, selbstverständlich ist die Versammlung. Das ist, was gefährlich ist, undankbar zu sein. Diese Dinge selbstverständlich zu nehmen. Noch schlimmer, wenn wir noch anfangen, schlecht zu reden. Noch schlimmer, wenn wir anfangen, noch zu kritisieren. Noch schlimmer, wenn wir noch murren dazu. Das macht alles noch schlimmer. Wenn das passiert, wir kennen Gott, wir kennen sein Evangelium, aber wir geben ihm keine richtige Lob und Ehre. In der Welt gibt es jetzt die Menschen sitzen nicht in der Kirche. Sie wissen wohl, dass Gott gibt. Dennoch, sie wollen ihm nicht anbeten. Ich habe gesagt, viele Wissenschaftler, nur weil sie intelligent sind, weil aufgrund ihrer Erfahrungen, sie wissen wohl, dass hinter diesem Universum, hinter diesen ganzen Naturgesetzen, steht ein Schöpfer. Gar keine Frage, sie wissen das, ich kann die Namen nennen, ich forsche das, mich interessiert das. Nur eins kann ich euch nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, dass sie trotz das erkannt haben, trotz dass sie wissen, dass es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Gott, dass sie danach ihm dafür bedankt haben und ihre Knie von ihm gebeugt haben und ihm gepriesen und gelobt als ein Herrscher und Gott. Versteht ihr, eine theoretische Erkenntnis kann unser Leben nicht ändern. Eine Theorie, oberflächliche Erkenntnis kann uns nichts bewirken in unserem Leben, hat keine Kraft. Verstehst du, wenn du zum Gott kommst, es ist eine wichtige Entscheidung, aber du bist weit noch nicht am Ziel. Sondern was dein Leben verändern kann, ist es einen Weg mit Gott. Was dein Leben verändern kann, ist eine Beziehung mit Gott. Wie zwei Menschen, die sich treffen, die freuen sich, eine Beziehung, sie haben sich getroffen. Ihr seid noch nicht am Ziel. Das Ziel ist das Leben. Das Ziel ist ein gemeinsamer Weg. Darum Gott ruft Menschen in die Anbetung. Anbetung ist nicht für Christen nur. Es ist nicht ein Teil der eine Tradition, ein Ritus in die Gemeinde, einen Lobpreis, eine langsame Musik. Anbeten ist für alle. Alle Menschen sind gefragt, alle Menschen stehen vor dieser Entscheidung. Übrigens, die Ersten, die Gott, Jesus angebeten haben, waren die Heiden, die Könige. Die kamen zu ihm, sie haben sich von ihm gebeugt. Sie haben Schätze gebracht. Die waren die Ersten, die Jesus angebetet haben. Nicht die Christen, nicht die Gläubigen, nicht die Propheten, nicht die Lehrer, nicht jemand aus der Synagoge. Heiden. Anbetung ist für alle. Gott fairerweise gibt jedem eine Chance, ihm zu erkennen und ihm anzubeten. Gott gibt jedem eine Chance. Dennoch, wenn du sein Kind bist, wenn du sein Kind bist, wenn du gläubig bist, mit seinem Volk, Vater spricht ein bisschen anders. Er ruft uns buchstäblich in die Anbetung. Er ruft uns. Und dieser Ruf, sage ich so, es klingt nicht nach einer Bitte. Das ist mir klingt wie ein Befehl. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Tut mir leid, aber es klingt nicht nach einer Bitte, nach einem Flehen. Papa buchstäblich befiehlt uns, ihm zu suchen, seine Gegenwart, ihm anzubeten. Ich weiß, für moderne Christen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu begreifen. Besonders, wenn ich jetzt eine griechische Übersetzung jetzt vorlese. Ihm anbeten heißt, sich niederwerfen, am Knie fallen, kniefällig bitten, anbeten. Seht ihr, wir haben ein Problem jetzt. Wir spüren etwas. Und teilweise, ich kann euch verstehen, weil wir wurden auch von Gott so geschaffen, nicht für Sklaverei. Wir wurden für Freiheit geschaffen. Aber Anbetung ist ein Akt, wo wir anerkennen seine Herrschaft, seine Macht und seine Herrlichkeit in unserem Leben. Und wir beten ihm noch dafür. Jetzt eine Frage, wie kann man das verstehen? Wir müssen uns auseinandersetzen mit diesen Begriffen. Wie kann man das verstehen? Ist etwas nicht das Gleiche, was jeder böse, schlimme Diktator in dieser Welt will? Will etwa nicht jeder schlimme Diktator, dass sein Volk anerkennt, respektiert seine Herrschaft, seine Macht, seine Regierung bedingungslos und noch dafür im Lob und Preis? Ist das etwa nicht so? Ich bin auch gewachsen in so einem Land mit totalitären Regime, mit totalitärer Macht. Ich kenne das. Wir haben diese Lieder gesungen, wir haben wirklich diese Partei gelobt und gepriesen, unsere Führer. Das Land hat etwas Ähnliches durchgemacht vor ein paar Jahren. Was ist der Unterschied mit unserem Gott und einem Diktator? Freunde, was uns verändern kann, wirklich, ich spreche jetzt nicht von Religion, wenn du hier eine Religion suchst, eine psychologische Sitzung, du bist falsch am Ort, verstehst du? Ich spreche nicht von meiner Religion. Ich spreche von einem lebendigen Gott. Und was dich verändern kann, nur seine Nähe, nur seine Gegenwart. Wenn du an ihm ganz nah bist und dann beten allein, was dir erlaubt, ihm nah zu kommen und ihm zu sehen, wer er wirklich ist. Seine Herrlichkeit, zu schmecken, dass Gott gut ist. Du kommst nicht in seine Nähe, wenn du so arrogant bist und du willst nur Fakten, Fakten, Fakten. Fakten sprechen für sich, dass existiert ein Gott. Willst du, dass dein Leben verändert wird? Willst du seine Kraft in deinem Leben erfahren? Du musst in seine Nähe gehen, das ist der einzige Ort der Veränderung. Darum ruft Gott seine Kinder als ein Befehl, wie ein liebender Vater. Ein liebender Vater ruft nach seinem Sohn, wenn er rennt auf offene Verkehrsstraße, wo die Autos fahren. Er sagt nicht, ich bitte dich, ich flehe dich, komm bitte zurück. Stopp, zurück! Komm zu mir! Kommt in die Anbetung! Deswegen nochmal, wenn irgendwann ein Mensch sagt, du musst mich anbeten. Das kann ein Politiker sein, das kann ein Rockstar sein, ein Prominente. Wenn ein Mensch erlaubt sich sowas zu sagen, du musst mich anbeten. Sie wollen das alles. Sie wollen das alles. Sie wollen das Politiker, sie wollen Könige, Diktatoren, die Rockstars, sie wollen eigentlich angebetet sein. Wenn die sagen, du musst mich anbeten, sie wollen von dir nur nehmen. Deine Gefühle, deine Zeit, dein Geld, dein Herz, alles von dir. Und du denkst, dass du ein freier Mann bist. Du tust, was du willst. Du bist wie eine Puppe, wie ein Sklave. Rennst du nach. Du bist versklavt. Du bist auf die Knie. Aber wenn ein Gott zu dir sagt, ich will dich, du sollst mich anbeten, er will nicht nehmen, er will dir geben. Weil nur in seiner Gegenwart kannst du etwas tatsächlich bekommen. Du kannst nicht von einem Religionsunterricht etwas bekommen, einfach als Information. Du kannst nicht von einem starren Kurs überladene Volltheologie etwas bekommen. Seine Nähe ist der Ort, wo du was bekommst. Wenn Gott sagt, du musst mich anbeten, komm in meine Nähe, nur als einzigen Grund, weil er dich liebt und weil er dir will etwas geben. Und du erlebst buchstäblich nur bei seinem Thron Freisetzung von deinen Schmerzen, von deinen Sünden, von deinen Gewohnheiten, von das, was dich versklavt, was du jetzt nicht traust, um mir das zu erzählen, sogar als Prediger, du traust das nicht mal, du versteckst das. Da vor dem Thron erfährst du Freiheit von deinen Sünden. Da fallen die Ketten, da werden die Ketten zerrissen. Gott will dir etwas geben, wenn er sagt, du musst mich loben und preisen. Sag Amen, wenn du mich verstehst. Schwieriges Thema, nicht alle mich verstehen wahrscheinlich. Amen. Halleluja. Es geht um die Anbetung, Freunde. Das Christentum ist nicht das, zu welcher Gemeinde ich hingehöre, was für eine Religionsstil ich pflege, christliches Stil. Ich bin satt von sowas. Es ist langweilig mittlerweile. Interessante Gespräche in Matthäus 4, 1 bis 11. Sehr interessante Gespräche zwischen Teufel und Jesus. Da kommt Teufel an Jesus ran und sagt, wenn du Sohn Gottes bist, wenn du schon so cool bist, naja, wenn du schon wirklich das, derjenige bist, na, dann verwandle das Brot in Steine in das Brot, dann spring von der Klippe, dann beweis mir das ganze Programm und dann irgendwann kommt er zum Schluss und redet Klartext, öffnet seine Karte, redet Klartext, kann man sagen. Er sagt zu Jesus, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, dies alles will ich dir geben, wenn du mich anbeten willst. Eins möchte ich klarstellen, es muss uns klar werden, Teufel will nicht von uns unsere Geld, unsere Finanzen, unsere Sparbücher, weiß ich nicht, unsere, ich weiß nicht, an sich unsere Glaube, unsere theologische Lehre, alles, was er will von dir, dass du ihm anbetest. Dass du ihm anbetest. Wichtig, was wir aussprechen, was wir sagen. Natürlich, was wir zitieren, was wir proklamieren, es ist wichtig. Aber entscheidend ist, wem gehört unsere Anbetung? Etwas Interessantes geschieht im nächsten Vers. Satan war an ihm ran. Er hat ihn immer wieder versucht. Immer wieder. So und so und so und so. Und dann, als Jesus ihm zur Antwort gibt, du sollst den Herr, deinen Gott anbeten. Du sollst allein den Herr, deinen Gott anbeten. Du sollst allein den Herr, deinen Gott anbeten. Steht etwas Interessantes. Und dann verlässt ihn Teufel. Und Teufel hat ihn auf einmal verlassen. Der Grund manchmal für unsere Kämpfe, immer wiederkehrende Sünde in unserem Leben, wiederkehrende Versuchen in unserem Leben, ist der Grund ist bei uns manchmal, dass wir diese Frage der Anbetung nicht geklärt haben. Wir haben wirklich noch nicht geklärt, wem gehört unsere Anbetung. Wem wir anbeten tatsächlich. Es ist bei uns nicht geklärt. Wir sind Christen, wir kommen zur Gemeinde, wir sind die Lieder, wir meinen das gut, aber es ist bei uns noch viele Dinge offen. Ich bin Christ seit langer Zeit. Ich bin ein Teil der geistlichen Familie, dieser großen Familie in Deutschland. Ich weiß, wie in Familie vorgeht. Ich kenne das. Brauchst du mir das nicht zu erzählen? Ich weiß nicht, wie wir manchmal Gott loben und preisen, ob wir wirklich den Gott loben und preisen in diesem Moment, ob wir wirklich vom Herzen loben und preisen. Und ich habe da meine Zweifel, dass immer bei uns geklärt ist, wenn wir richtig, wirklich anbeten. Und diese berechtigte Zweifel hat auch dieser gefallene Engel, Satan. Er zweifelt an unserer Anbetung. Darum macht er diese Angebote manchmal, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen, eine Karriere in Aussicht, vielleicht auch eine Posten in die Gemeinde, eine geistliche Karriere zu machen, eine Machtposition einzunehmen, dass wir einfach vergessen, das Wichtigste, was uns fühlen muss. Die Anbetung Gottes. Und wie viele man heute auch Christen, die in die Kirche gehen, die erfüllen ganze Vorschriften und die singen auch Lieder, aber ihr Herz ist weit entfernt von Gott. Sie denken an ihre Karriere, sie denken an ihr Geld, sie denken an ihre Machtposition. Römer 1 sagt, wenn das stattfindet, wir verwandeln, wir verzerren die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes. Wir loben Schöpfung anstatt Schöpfer. Frage ist, warum in unserer Mitte, in christlichen Mitte, so viel, immer noch so viel Streit und Konkurrenz und Misstrauen und Feindschaften sogar. Ist es uns nicht klar, dass es ein Feind ist, der wirkt wirklich, das sieht eine Chance, weil manchmal unsere Konfession ist für uns wichtiger, unsere Theologie ist für uns wichtiger als er selbst. Freunde, ist es eine Herausforderung und ist es eine Predigt, vielleicht nicht für Anfänger, weil ich möchte das euch aufrufen, Herausforderung zu klären, diese Frage der Anbetung. Jeder von euch, dreh wie du willst. Du willst vielleicht als Christ ein ruhiges Leben führen. Viel Spaß. Aber eigentlich es geht um eine Antwort zu geben. Wem gehört deine Anbetung? Zu klären, wem gehört mein Herz? Zu klären, wer du eigentlich bist. Wem bittest du an? Diese Antwort zu geben, Satan, dass er nie im Leben bekommt deine Anbetung. Dass er nie im Leben bekommt deine Gefühle. Dass er nie im Leben bekommt dein Herz. Dass er das nie im Leben bekommt. Deine Anbetung gehört Gott allein. Und ich möchte dazu was sagen, diese Antwort, wir müssen geben, jede einzelne von uns. Jede einzelne von uns ist herausgerufen, nicht nur die Prediger, nicht nur Lobpreisteam, sondern wenn du da sitzt irgendwo und du denkst, das geht dich nicht an, oh, geht dich sehr, sehr wohl an, eine Antwort zu geben. Diese Geist, diese Welt, diese negative Macht, diese Bosheit, diese Person, diese böse in der Person. Wer du eigentlich bist, bist du echt als Christ? Wem gehört deine Anbetung? Antwort ist, aber nicht in einem Zitat, nicht in einem Bibelspruch. Leider, sagen wir so, leider Satan reagiert öfter nicht auf das, was wir sagen. Er ist nicht beeindruckt von unserer zitierten Bibel, von alles. Antwort muss anders erfolgen. Dein Leben muss Antwort sein. Dein Leben ist Antwort, wer du bist. Dein Leben ist Antwort, wenn du anbetest. Dein Leben ist eine beste Antwort. Was interessant ist, Jesus wurde 40 Tage lang von Teufel versucht. 40 Tage lang. Frage sich, würde nicht ein Tag reichen, eine Stunde, eine Minute für den Sohn Gottes zu klären mit Teufel, wer eigentlich hier der Boss ist? Es würde reichen eine Stunde, es würde reichen eine Minute, ein einziges Wort. Und wir sehen im Neuen Testament, wenn Jesus wandelt im Neuen Testament mit einem einzigen Wort, er befreit Menschen von Krankheiten, heilt, treibt die Dämonen aus, er übt diese Macht mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Wort. Augenblick und Menschen wird geheilt und frei. Aber hier dauert es 40 Tage. Jesus ist das Wort Gottes. Und er praktiziert dieses Wort, wenn er Menschen dient. Aber in diesen 40 Tagen erlebt das Wort. Er lebt das Wort. Nicht immer Antwort auf unsere Lösung, auf unsere Probleme ist ein Zitat, ein Spruch. Ich bin für das Wort Gottes. Ich predige das Wort Gottes. Manchmal ist die Lösung, dieses Problem durchleben. Zu zeigen, durch dein Leben, durch dein tägliches Wandel mit ihm, durch deine tägliche Anbetung, durch deine tägliche Glaube, durch deine tägliche Entscheidung, wer du eigentlich bist. Wem gehört deine Anbetung? An was du glaubst? Kann sein, dass du jetzt durch schwierige Zeiten gehst. Du gehst wie durch die Wüste. Es wird immer schwieriger. Du findest keine Antworten. Kann sein, dass bei dir etwas länger dauert. Wir müssen im Klaren sein, der Teufel hat bei Jesus versucht. Er kann auch bei dir das tun. Und nicht ablassen und nicht weichen, sondern wiederkommen mit Argumenten, mit Bibeltexten, mit Sprüchen, dich zu verwirren. Und du musst wirklich, wir sind herausgefordert, in dieser Situation, so wie Jesus, eine klare Antwort zu geben. Wem gehört mein Herz? Wem gehört meine Anbetung? Das ist manchmal, es ist öfter ein Kampf. Im Apostelgeschichte 19,15, da geht es um ein paar Söhne von einem Priester. Die haben einfach das praktiziert. Sie haben Namen Jesu genommen und praktiziert, um Menschen zu befreien von Dämonen. Sie haben tolle Geschäft gemacht, bis auf einmal sie haben auf einen Mensch getroffen, der wurde erfüllt mit einem riesigen Dämon, mit einer gewaltigen Kraft. Und dieser Dämon sagt zu ihnen etwas. Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Dämon sagt, ich kenne Jesus, von Paulus weiß ich auch, aber Entschuldigung, wer bist du überhaupt als Christ? Wer bist du? Verstehst du, es kommt, das ist aus dem Bereich der Leidenschaft vielleicht, nein, nicht ganz korrekt, aber ich möchte sagen, irgendwann wird in deinem Leben kommen ein Moment, wo du klarstellen musst, wer der Boss ist in deinem Leben. Verstehst du, bis jetzt, Menschen kennen dich, du leitest einen Hauskreis, du leitest Gebetsstunde, du machst diese Kurse, du machst jetzt das, alle kennen dich. Du bist vorbildlich als Christ, ne? Du bist geistlich, bis jetzt hast du das gedacht und auf einmal kommt dieser Moment, wo du stellst unter Beweis deine Geistlichkeit, deine Kraft, dein Herz, dein Glaube. Es kommt ein Moment, wo du musst persönlich mit dem Teufel konfrontieren und klarstellen, wer hier der Boss ist. Ich weiß nicht, ob dir gefällt diese Predigt. Das weiß ich nicht wirklich. Aber es kommt im Leben jeden einzelnen Christen, der Jesus nachfolgt, der ernst meint mit ihm, einmal böse zu begegnen und klar zu machen, meine Anbetung kriegst du nicht. Mein Herz gehört Gott allein. Und ich bin hier der Boss, weil er mir Macht ausgeliehen. Er hat mich bevollmächtigt. Halleluja. Antwort mit Worten reicht manchmal nicht aus. biblische Weise ist es nett, diese christliche Kalender ist es alles, ich bin dafür, für diese Symbolik, ist es alles nett. Aber man war ging hier klarzustellen, wer hier der Boss ist. Ob er eine Macht hat über dein Leben, ist es, Antwort ist dein Leben, deine tägliche Mensch, alltägliche Leben. Ich weiß nicht, ob dir das gefällt. Ich ziehe dich wahrscheinlich aus dieser rosa Wolke, die theologische rosa Wolke raus. Aber was zählt, ist Alltag. Wenn du jeden Tag gehst du durch schwierige Lage, die sind genug auf dem Weg. Streit, Eifersucht, keine Ahnung, Konflikte, Mangel an finanzieller Mangel, Existenz, alles Mögliche. Und wenn du durch diese Zeiten gehst und jeden Tag, trotz dieser ganzen Umstände, dein Herz sagt Gott, ich danke dir. Mit diesen Worten proklamierst du, sagst du, machst du ganz klar, wem gehört deine Anbetung? Machst du ganz klar, wer hier der Boss ist? Du machst es ganz klar, dass du, Geist dieser Welt, du, der gefallene Engel, du bekommst nie meine Anbetung. Du wirst nie mich auf die Knie sehen. Viele Menschen, die sind vielleicht cool, vielleicht, sie benehmen sich so, aber sie stehen auf die Knie vor dem Teufel. Sie machen ein Männchen, sie machen alles, was er sagt. Die Gemeinde muss aufstehen. Die Gemeinde muss ihre Kraft erkennen und mal durchhalten. Halleluja. Und sich wohl einmischen, wenn Ungerechtigkeit sieht, was du, Bruder, machst. Wohl einmischen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Weil da stehen wir unter Beweis, wer hier der Boss ist. Wem gehört dein Herz? Halleluja. Gefällt mir diese Predigt? Danke, danke. Glaubwürdig. Entschuldigung. Ich habe ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich mal durch schwierige Zeiten gehe und trotzdem bereit bin. Weißt du, wenn du das kennst, manchmal die Zeiten sind so schwierig, dass du deinen Mund nicht mal aufmachen kannst vor Schmerzen. Du bist wie benommen. Aber wenn du auf einmal aus diesem Mund kommt ein Lobpreis, ich habe Gefühl, ich lebe wahre Evangelium. Es ist leicht, geistlich zu sein, wenn alles Paletti läuft. Es ist leicht, geistlich zu sein, wenn Rechnungen bezahlt sind. Es ist leicht, geistlich zu sein, Gott anbeten, wenn deine Kinder wunderbar geht. Es ist leicht, das kann jeder. Es ist leicht, ihm treu zu sein, wenn er immer wieder bestätigt seine Liebe in deinem Leben. Immer wieder schickt ein biblisches Wort, eine Prophetie, einen Segen. Ich bin dafür, aber es ist leicht. Wann kommt die Gemeinde auf einen Punkt? Wann kommst du auf einen Punkt, wo du sagen kannst, egal was passiert, wenn Gott auf eine gewisse Zeit sich zurückzieht oder ich aus welchem Grund auch immer, nicht in der Lage bin, ihm zu verstehen. Es ist trotzdem für mich kein Grund, ihm zu verlassen, aufzuhören, zur Gemeinde zu gehen, aufzuhören, zu beten und ihm loben und preisen. Halleluja, wann kommen wir auf diesen Punkt? Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das euch alles gefällt, was hier jetzt mit mir los ist hier. Spreche ich aus eurem Herzen. Versteht ihr? Uns zu segnen, uns zu heilen, uns zu ermutigen, das macht er, das ist sein Job, das ist leicht. Das ist nicht unsere Aufgabe ihm loben und preisen. Ich habe diese Predigt nicht, Teil dieser Predigt früher geschrieben und als ich mal damals geschrieben habe, ich habe das Wort gehört von Gott in meinem Herz. Feuerfest. Das war schwer einzuordnen, Feuerfest. Dann habe ich begriffen, jemand von euch ist dazu bestimmt, durch ein Feuer zu gehen. Manche von euch sind dazu bestimmt, stärker sein als Feuerkraft. Fester sein als diese Gewalt. Um ihn zu verherrlichen. Du bist radikal. Du liebst den Herrn. Folgst du ihm kompromisslos. Wunderbar. Tu das weiter. Genau deine Einstellung bringt dich in Schwierigkeiten. Genau das bringt dich in einen Feuerofen. Oh, Halleluja, Halleluja. Jemand versteht mich. Preis dem Herrn. Oh, Halleluja. Aber das ist Wahrheit. Jemand von euch ist dafür aufgerufen, bestimmt durch Feuerofen zu gehen. Und der Grund ist, es geht nicht um dich allein. Es geht nicht um deine Karriere. Warum machst du das, was du machst? Du hast andere Motive. Es geht um ihn. Und manche von euch sind berufen, durch Feuer zu gehen, um ihn zu verherrlichen. Im Alten Testament, im Daniel, geht es um diese drei Jünger. Ne? Sie haben einfach geweigert, falsche Gott anzubeten. Sie wurden dazu gezwungen, ein Idol, eine Götze auf die Knie zu gehen und anbeten wie ein wahrer Gott. Die haben zum König gesagt, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns retten aus dem glühenden Ofen. Aha, es wurde ihnen gedroht, wenn sie das nicht tut, ihr werdet im Feuerofen geworfen und dort werdet ihr umkommen. Sie sagen, er wird uns retten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, König, kann er retten. Und wenn es nicht tun will, na und? Uns ist wurscht. Hier steht ein bisschen anders. Das war mein Hebräisch. Und wer es nicht tun will, so sollst du denn wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, also dass du weißt, nicht ehren und das goldene Bild, das du hast, nicht aufgerichtet lassen, nicht anbeten wollen. Radikal. Radikal. Für sowas gehst du wirklich in die Feuerofen. Wie damals, so wie heute. Ich weiß, für den Namen Jesus wurde ich mir 5 Jahre gemobbt, weil ich deutlich mich geäußert habe zu meinem Glauben. Es ist nichts passiert. Ich bin stärker geworden. Und da passiert etwas, wenn die drei Jungen kommen in den Feuerofen. Dieser König auf einmal sieht etwas. Die Bibel berichtet, dass er sieht nicht drei, sondern dass 4 Männer, die im Feuer herumlaufen. Die sind cool, die sind einfach Feuer herumlaufen. Nicht drei, sondern 4. Und hier steht, dass der 4. sieht wie einen Sohn Gottes. Wir müssen etwas begreifen, dass diese schwierigen Umstände in unserem Leben dienen ab und zu manchmal für etwas Gutes. Sie schaffen Voraussetzungen für Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Menschen, die mich kennen, die vielleicht nicht mit mir, vielleicht ignorieren mein Glaube vielleicht, aber sie kennen die Umstände, durch die ich manchmal gehe. Und sie haben Respekt und sie erkennen das, sagen das allein aus meiner eigenen Kraft, schaffe ich nicht, durch diese Tal zu gehen. Es muss bestimmt ein Gott sein in deinem Leben. Deine Entscheidung, ihm nachfolgen, deine Entscheidung, durch Feuer zu gehen, sie schaffen eine Voraussetzung für Herrlichkeit Gottes, so dass du selber anfängst zu sehen, Gott in deinem Leben, und dass alle um dich herum müssen zugeben, wir sehen Gottes Kraft in deinem Leben. Oh, das kann nicht einfach so sein. Das ist gewiss eine Gotteskraft in deinem Leben. Und das ist, was bringt Menschen zum Umkehr. Wie dieser König, er hat gesagt, gelobt sei der Gott, der von diesen drei Jungs. Denn es gibt keinen anderen Gott, als den, der so retten kann. Denn so retten kann. Es hat alles einen Sinn. Entscheidung ist nur, liegt bei uns. Entscheidung liegt bei dir. Willst du ihm nachfolgen? Das ist unpopuläre Predigt. Das ist keine Wohlstand-Evangelium. Kommt ihr schnell alle zum Jesus. Jesus wird alles. Du bekommst noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch einen Bonus, nur geistlicher Bonus und nur geistlicher Rabatt und dann noch. Da kommen viele. Es ist ein bisschen vielleicht abschreckend sogar. Aber es liegt Entscheidung bei uns. Ihm nachzufolgen oder nicht. Entscheidung liegt bei uns. Ihm anzubeten oder nicht. Entscheidung liegt bei uns. Wem gehört deine Anbetung? Entscheidung ist bei uns. Diese Frage der Anbetung. So nennen wir diese Predigt. Frage der Anbetung. Halleluja. Danke dir, Vater, für deinen Heiligen Geist. Für deine Kraft und für deine Nähe. Für deine Liebe. Für deine Wahrheit einfach. Dass du deine Kinder so liebst, dass du zu ihnen so offen und direkt sein kannst. Du liebst uns. Deine Liebe ist wunderbar, unbegreiflich. Und alles, was du tun willst, was du vorhast, du willst deine Kinder bei dir ganz nah haben. Du willst, dass wir zu dir kommen und erleben, wie wunderbar du bist, wie herrlich du bist, dass wir schmecken, dass du ein herrlicher Gott bist. Du willst uns ganz nah bei dir haben. Lehre uns, Heiliger Geist, wie man betet. Lehre uns, in Gegenwart Gottes zu kommen, um ihn zu erleben, um ihn zu erfahren und ihn zu sehen. Du willst dein Volk, deine Kinder beschenken. Du willst sie reichlich beschenken. Und das ist nur möglich in deiner Nähe. Bring uns durch unsere Barriere und Ängste und alles, was uns da hindert, für unsere Dummheit. Dort, wo Leben ist, dort, wo du wohnst, im Lobpreis deines Volkes. Ich segne einfach meine geistliche Familie. Ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich segne das mit Gegenwart Gottes, dass ihr das erlebt, dass Gott gut ist. Das lohnt sich, ihm nachzufolgen. Es lohnt sich, ihm, wenn es sein muss, durch Feuer zu gehen. Es lohnt sich, weil er ist herrlich und wunderbar. Sei gesegnet. Amen.